Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Tillmann an diesem schönen Mittwochmittag. Und wir haben heute eine neue Folge unserer beliebten Podcast-Serie Donnerwetter, das ist ja ein Ding. Unser heutiges Thema ist das Panoramabild von Werner Tübke, Frühbürgerliche Revolution in Deutschland, auf dem Schlachtberg in Bad Frankenhausen. Als Gast haben wir dazu den Amateurhistoriker Herrn Jutschik eingeladen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Fangen wir doch direkt mal an. Einleitend stellen Sie das Werk doch bitte einmal für unsere Hörerinnen und Hörer vor.
Ja, der aktuelle Anlass ist, dass sich halt in diesem Jahr der Bauernkrieg von 1525 zum 500. Mal jährt. Und eines der bekanntesten Denkmäler ist eben das besagte Panoramabild auf dem Schlachtberg in Bad Frankenhausen. Und es ist wirklich ein sehr beeindruckendes Werk mit ungefähr 90.000 Besuchern pro Jahr. Einige Zahlen mögen das bitte verdeutlichen. Das Gebäude selber, eine Rotunde, also ein Rundbau, ist 18 Meter hoch und hat 44 Meter im Durchmesser. Die Abmessungen des Gemäldes selbst sind auch entsprechend. Die Leinwand aus einem Stück gewebt ist 123 Meter lang und 14 Meter hoch. Das heißt also, 1772 Quadratmeter Fläche nimmt sie ein. Das sind zum Vergleich mal ungefähr 11 Volleyballfelder. Die Leinwand wurde zwischen zwei Stahlringen gespannt. Wir sehen da mehr als 3000 Figuren, wobei die größten der Figuren über 3 Meter groß sind. Und ungefähr 3 Tonnen Farbe wurde verbraucht bei der Erstellung. Gesamtkosten betrugen ungefähr 96 Millionen DDR-Mark.
Okay, danke. So viel zu den harten Fakten. Wer hat das Werk denn in Auftrag gegeben und mit welcher Intention?
Ja, da müssen wir ein wenig ausholen. Hier muss man die gesamten politischen und kulturellen Umstände bei der Entstehung betrachten. Der Auftraggeber war eigentlich das SED-Politbüro. In einem Beschluss vom 9. Oktober 1973, nach der Ulbricht-Ära, also Ulbricht wurde ja 1971 entmachtet, kam es erstmal zu einem Wandel in der kulturpolitischen Doktrin, hin zu mehr Vielfalt und Akzeptanz von einer Kunst, die nicht so sehr dem Realsozialismus verpflichtet ist. Der offizielle Auftraggeber war dann das Kulturministerium der DDR und Anlass war der 450. Jahrestag des Bauernkrieges. Und, bitte nicht vergessen, 1989 jährte sich Thomas Münzers Geburtstag zum 500. Mal. 1972 erging dann der offizielle Antrag auf dem SED-Plenum zur Errichtung einer Gedenkstätte auf dem Schlachtberg. Es schwebte den Herren, es waren ja hauptsächlich Herren, ein heroisierendes, monumentales Schlachtgemälde vor. Vorbild war dabei das Panoramamuseum in Moskau zur Schlacht von Borodino. Harald Behrendt, der Kunsthistoriker, bezeichnet das Ganze als Konzeption, als geschichtsdidaktischer Weihetempel zur Belehrung der Bevölkerung. Das heißt also, Zielgruppe dabei war die gesamte Bevölkerung. Tübke wiederum, der dieses Gemälde in Moskau, dieses Schlacht von Borodino-Gemälde gesehen hatte, bezeichnete es als faschistische Kunst, Verdummung des Sowjetmenschen und Nichterziehung zu einem ästhetischen Geschmack. Die Intention der damaligen Führung war natürlich, sie sahen die Vorgänge von damals als eine Art revolutionäre Vorgänge auf dem Weg zur heutigen sozialistischen DDR an. Und Thomas Müntzer wurde als eine Art Frührevolutionär betrachtet. Die Brücke von Bauernaufstand zur bürgerlichen Revolution ist natürlich ein bisschen größer, aber das war für die Entscheider kein Problem. Der Bauernkrieg wurde also als Vorstufe auf dem Weg zum Sozialismus genannt.
Und wie kam es dann, dass dieses Werk jetzt etwas völlig anderes zeigt als das Borodino-Gemälde?
Ja, dazu ist ganz wichtig, dass man den Kontext der Gemäldeentstehung mal in Augenschein nimmt. Der Auftrag, das hat der Kunstkritiker Eduard Bokham so schön formuliert, wurde angeboten wie Sauerbier. Die beiden bekanntesten DDR-Maler Willi Sitte und Bernd Heisig lehnten erstmal ab. Die wollten sich wohl nicht blamieren. Und die DDR-Führung stand unter Druck, denn dieses Projekt durfte einfach nicht scheitern. Es wäre eine unendliche Blamage gewesen. Deswegen wurde Werner Tübke gefragt. Ja, wer war Werner Tübke? Ganz kurz einige Sachen zu ihm. Der lebte von 1929 bis 2004. Entscheidend für seinen Werdegang war, dass er vom Dezember 45 bis September 46 unschuldig inhaftiert wurde. Im August 1957 wurde er als Assistent an der Leipziger Schule wegen politischer Unzuverlässigkeit entlassen, wurde dann zwar 62 eingestellt, aber immerhin, das war ein ordentlicher Einschnitt. Andererseits hat ihm das DDR-Kulturministerium auch ein Atelier in seiner Wohnung in der Springerstraße in Leipzig eingerichtet. Er war in der Leipziger Kunsthochschule, war Leiter und er sah das einfach als Herausforderung ein und nahm dann zu seinen, allerdings muss ich sagen, knallharten Bedingungen an.
Knallharte Bedingungen, haben Sie gesagt. Was waren das für Bedingungen?
Ja, wenn man sich das anschaut und sich überlegt, wie damals dann die Umstände aussahen, erscheint das doch wirklich sehr erstaunlich. Erstens, er schied aus dem Hochschuldienst aus und wurde anschließend wieder aufgenommen. Zweitens, er bleibt der einzige Auftraggeber. Er wollte kein dokumentarisch korrektes Bilddokument erstellen, sondern ein künstlerisches Monumentalwerk. Das waren so seine Worte. Keiner darf ihm in seine künstlerische Konzeption reinreden. Er veranschlagte die Vorarbeiten so 1,5 bis 2 Jahre und nochmal 5 bis 8 Jahre bis zur Fertigstellung, allerdings ohne fixen Termin. Das Künstlerhonorar war auch nicht schlecht für die damaligen Verhältnisse, betrug 75.000 DDR-Mark jährlich plus ein Abschlusshonorar. Und, das wurde auch später ganz wichtig, alle Vorarbeiten bleiben sein Eigentum.
Okay, ganz offensichtlich wurden ja alle seine Voraussetzungen genehmigt. Und wie war dann der Weg von der ersten Überlegung bis hin zum fertigen Bild?
Ja, Tübke wollte ja nach eigenen Aussagen eine metaphorische Interpretation einer ganzen Epoche versuchen. Das waren seine Worte. Dazu erstellte er zunächst mal ein 1:10 Modell auf 5 Holztafeln. Die waren jeweils 2,80 Meter lang und 1,40 Meter hoch, die er dann 1982 den Mitgliedern des Politbüros vorstellte. Und man staune, und die wurden einfach so abgesegnet. Aber die DDR-Führung hatte ja gar keine andere Wahl mehr. Das Projekt durfte einfach nicht scheitern. Kleiner Fun-Fact am Rande: Diese Tafeln wurden dann für 2 Millionen DDR-Mark an die Nationalgalerie in Berlin verkauft. Es waren zwar ursprünglich nur 500.000 ausgemacht, aber Tübke hatte damit gedroht, die in Westen zu verkaufen. Und damit war die Sache klar. 1982 wurde dann diese Leinwand mit Hilfe von 54 Soldaten hochgezogen und aufgespannt. Und im August 1983 erschien dann endlich der erste Pinselstrich auf dieser Leinwand. Das war auch interessant. Die Bilder von der Vorlage wurden auf Folie mit Feinliner abgezeichnet und mit Tageslichtprojektoren vergrößernd auf die Leinwand geworfen, dort nachgezeichnet und dann ausgemalt. Natürlich hatte er auch Hilfen dabei. Es waren einige ausgewählte Kunststudenten, die malten dann hauptsächlich das Beiwerk aus, wie Himmel, Gegenstände und so weiter. Und Tübke hat halt schwerpunktmäßig die Figuren ausgemalt. Das dauerte dann mehr als 4 Jahre, wobei dann auch das Ganze mit einem Muskelriss im Daumen bezahlte. Kurz 1976 begannen die Arbeiten und am 16. Oktober 1987 setzte er dann seine Schlusssignatur unter das Werk. 2 Jahre später wurde dann die offizielle Eröffnung im Thomas-Münzer-Jahr gefeiert.
Okay, vielen Dank. Jetzt sind wir natürlich neugierig auf das konkrete Bild. Beschreiben Sie doch mal bitte einige ausgewählte Bildausschnitte.
Ja, das ganze Bild zu beschreiben ist schlichtweg unmöglich. Aber man kann es sich anschauen auf www.panorama-museum.de. Das Bild hat keinen Anfang und kein Ende. Als Anfang könnte man nehmen den Sündenfall Adams, als Anfang der Menschheitsgeschichte zum Beispiel. Insgesamt wird der Umbruch vom Mittelalter in die Neuzeit dargestellt. Der Saal hat 2 Aufgänge. Geht man über den linken Aufgang, dann geht man direkt auf Thomas Münzer zu. Eine große Gestalt vor einem hellen Hintergrund, also eine helle Wiese. Er steht im Zentrum da mit gesenkter bunten Fahne. Er weiß, seine Sache ist verloren. Daneben könnte man zum Beispiel noch den Herrn Tübke selber herausheben. Als Zeichen für die beginnende Neuzeit ist eine Druckerwerkstatt abgebildet und daneben sitzt auf einem Pferd mit einer Kerze in der Hand Tübkes zweite Frau Angelika. Er selber steht daneben und an der Wand der Druckerwerkstatt steht auch ein Schild mit Namen Tübke. Ganz auffällig ist der große blaue Fisch mit Schweinekopf. Warum Schweinekopf? Da kann man sich drüber streiten. Das ist schlichtweg nicht bekannt oder nicht zu erklären einfach. Ein Mensch in seinem Bauch könnte als Jonas gedeutet werden. Wobei der Fisch jetzt hier für das reine, unverfälschte Evangelium steht, klassischerweise. Daneben steht Thomas Münzer als Prediger und deutet dann auf die Ruine eines Turms. Den könnte man als Turm zu Babel deuten und der steht als Symbol für die sündige Papstkirche. Auch Luther, der Gegenspieler Münzers, kommt vor. Und zwar, das ist sehr interessant, als janusköpfiger Mensch mit zwei Gesichtern. Einerseits als mutiger Streiter gegen den Papst, der verbrennt die Papstbulle. Andererseits hat er sich ja hinterher auch gegen die Bauern gestellt. Und vielleicht wäre noch wichtig, das zu erwähnen, abgetrennt von dem ganzen Schlachtgeschehen, hinter einer Hecke sitzen 20 Heroen der Zeit am Lebensbrunnen. So zum Beispiel Tillmann Riemenschneider, Albrecht Dürer, Martin Luther, Lukas Cranach, Jörg Ratgeb, Hans Sachs, Philipp Melanchthon, Christoph Kolumbus, Johannes Gutenberg, aber auch die beiden Finanziers Jakob Welser und Jakob Fugger.
Wir sind jetzt fast schon am Ende unserer Sendezeit angekommen, daher müssen wir jetzt ein bisschen abkürzen, aber ich hätte noch zwei Fragen zum Schluss. Erste Frage, in unserem Vorgespräch sagten Sie, dass Sie zurzeit an der Uni Paderborn an einem Seminar zum Bauernkrieg teilnehmen. Hat dieses Seminar oder auch Ihre Beschäftigung mit dem Bauernkriegspanorama Ihre Sicht auf diese Ereignisse verändert? Und wenn ja, wie?
Hat sie. Zum einen der Begriff Bauernkrieg. Ich habe mich jetzt gefragt dann, was ist eigentlich Krieg? Für Krieg gibt es keine Definition. Es gibt Krieg, Aufstand, Revolte, Revolution, bewaffneter Konflikt, aber keine allgemeine Definition. Neuerdings geht man, glaube ich, dazu über, dass man vom, in Anführungsstrichen, Bauernkrieg als bewaffnete Konflikte ausgeht. Die andere Sache, die mich jetzt berührt hat, ist, ich bin wahrhaft erstaunt über die Vielseitigkeit, mit der diese Ereignisse von damals gedeutet oder auch, das muss man leider so sagen, instrumentalisiert werden. Zum Beispiel, was ist der Bauernkrieg eigentlich? Vorläufer auf dem Weg zum Sozialismus, das hatten wir vorhin, Revolution des gemeinen Mannes, peinlicher Fehltritt der Protestanten, war natürlich in der frühen Neuzeit, etwas Ähnliches wie die Französische Revolution, nur im Kleinen und gescheitert, Kampf der Freiheit gegen unmenschliche Unterdrückung des Lichtes gegen die Finsternis, Definition von 1843, der großartigste Revolutionsversuch des deutschen Volkes, stammt von Friedrich Engels, der Aufstand eines unterdrückten Volkes im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, das war Karl Marx, oder auch von 1933 die politische Auseinandersetzung zwischen den zur Landeshoheit drängenden Territorialherren und den um die Wahrung ihrer Autonomie kämpfenden bäuerlichen Gemeinden.
Vielen Dank dafür, sehr spannend. Und meine zweite Frage, was war eigentlich Tübkes Intention? Was sollten Besucher bei seinem Bild empfinden?
Ja, nach eigenen Aussagen wollte Tübke niemanden belehren, niemanden erziehen. Die Kunst sei ihm zu schade für eine Gehirnwäsche. Also Kunst ist für ihn keine Waffe, sondern Kunst um der Kunst wegen. L'art pour l'art. Und das fand ich sehr bemerkenswert, seine Aussage wörtlich, es solle keiner mit einem Bildungsbedürfnis das Bild besuchen.
Das ist doch mal ein interessantes Schlusswort. Ich würde sagen, damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Sendung angekommen. Es war kurz, aber auch sehr detailliert. Also vielen Dank für diese Einblicke.
Dankeschön.
Zum Panoramabild von Werner Tübke, frühbürgerliche Revolution in Deutschland auf dem Schlachtberg in Bad Frankenhausen. Ich denke, wir alle wissen, was wir zu tun haben. Wir gehen jetzt auf www.panorama-museum.de, um uns jetzt mal ein eigenes Bild davon zu machen. Nochmal herzlichen Dank für die Ausführung und bis zur nächsten Sendung.
Sehr schön.